Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Dieser 16. Sonntag nach Trinitatis ist ein besonderer Gottesdienst für die Gemeinde. Ich grüße euch als Pastor nur mit einem Psalmwort aus Psalm 106, Vers 1. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Diesen Vers habe ich als Motto für den Gottesdienst gesucht, obwohl eigentlich ein anderes Motto da ist, weil es ein Gottesdienst ist, den die Gemeinde feiert, als Gemeindegottesdienst ohne den Pfarrer. Und diese Aufforderung, dem Herrn zu danken, die steht ja nicht nur im Psalm 106, Vers 1, sondern an vielen anderen Stellen. Sie ist auch in den neutestamentlichen Briefen zu finden. Und man kann dieses Lob Gottes oder dieses ausgesprochene Danken, das offen ausgesprochene Danken, als eine angemessene Haltung Gott gegenüber ansehen. Wir sollen ihm einfach danken, weil er freundlich ist. Schließlich bringen wir das ja auch unseren Kindern bei, dass sie sich für Freundlichkeiten bedanken sollen, denn das gehört sich so. Der offen ausgesprochene Dank hat aber noch einen anderen Bezugspunkt außer Gott. Wenn wir nämlich unseren Dank offen aussprechen, dann hat das Bedeutung auch für andere Menschen. Und da sind wir jetzt bei unserem Gottesdienst. Den Gemeindeglieder gestalten mit ihren Zeugnissen, mit ihrem ausgesprochenen Dank und ihren Überlegungen, ihrem Glauben, den sie teilen. Denn oft stärkt es den Glauben aller, wenn jemand öffentlich ein Zeugnis gibt von der erfahrenen Güte Gottes und Gott dankt. Im ersten Korintherbrief beschreibt der Apostel Paulus den Gottesdienst als eine Veranstaltung vieler Beteiligter. Sich Anteil zu geben am eigenen Glauben, an eigener Erkenntnis und Weisheit, das sollte eigentlich der Regelfall sein, aber bei uns ist es noch eher die Ausnahme. Heute aber verkünden unterschiedliche Stimmen Gottes Lob. Es sind lebendige Zeugnisse aus dem Alltag, die zeigen, wie jeder auf seine eigene Weise Gottes Wort versteht oder wie jeder seine Kraft erfährt, die Kraft Gottes. Ich wünsche euch einen gesegneten Gottesdienst, der euch Kraft gibt, der die Gemeinschaft stärkt. Danke auch allen, die an diesem Gottesdienst mitwirken, und ich wünsche ein gesegnetes Hören allen, die übers Internet diese Predigt oder diese zusammengesetzte Predigt, eine Mosaikpredigt aus verschiedenen Stimmen anhören.
Ich lese vor dem Psalm 103, Vers 1 bis 5, ein Psalm Davids. Lobe den Herrn meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Dankbarkeit. Ja, ich kann dankbar sein. Vor allem der Vers, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, zeigt mir, dass ich sehr dankbar sein kann. Wenn ich mein Leben betrachte, also mein Erwachsenenleben, war es gezeichnet vom Verderben. Mit 16 angefangen, Drogen zu nehmen, erst nur eine weiche Droge, Cannabis, griff ich schon 2 Jahre später zu harten Drogen und befand mich im Strudel des Verderbens. Und damit nicht genug. Es reichte mir nicht, mein eigenes Leben zu zerstören. Ich zerstörte auch das Leben vieler anderer, indem ich begann, Drogen zu verkaufen. Was ich heute sagen kann, ist, dass mir nicht klar war, was ich tat, mit meinem eigenen Leben und mit dem Leben anderer. In diesem Strudel gefangen, ahnte ich nicht, wohin mich dieser Weg führen würde. Warnend hätte für mich das halbe Jahr Gefängnis sein müssen, das ich bekam, als die Polizei meinem Treiben ein Ende machte. Aber Stunden nach meiner Entlassung aus der Haft hatte ich den ersten Joint schon wieder im Mund und die Abwärtsspirale ging weiter. Zwei Jahre später kam der schwerste Schicksalsschlag in meinem Leben. Ich erkrankte psychisch an meinem Drogenkonsum. Aber auch das war nicht das Ende meiner Abwärtsspirale. Ab diesem Zeitpunkt fing ich auch an, täglich Alkohol zu trinken, weil er besser half, die Sorgen zu ertränken. Angetrieben von meinem Stolz gegenüber meinen mitkonsumierenden Freunden, wollte ich nicht zugeben, dass ich jetzt die Drogen nicht mehr vertrage und konsumierte munter weiter und zerstörte nach und nach meinen Geist immer mehr, bis ich Zustände erreichte, in denen ich dem Wahnsinn nahe war. Mein Leben war so zerstört, ich konnte nicht einmal eine richtige Unterhaltung führen. Von immer mehr Angst zerfressen, Angst vor anderen Menschen, paranoiden Wahnvorstellungen und auch Angst vor mir selbst, ging ich zu meiner Mutter und bat um Hilfe. Und ab diesem Moment begann ein langer, mit Rückfällen belasteter Weg weg von Drogen und weg vom Alkohol. Nach einer Langzeittherapie an der Ostsee zog ich wieder bei meinen Eltern ein. Und ab da begann ich mich auch mit dem Glauben zu beschäftigen. Glauben hatte ich nämlich schon von Gott bekommen, auch in meinen schlimmsten Zeiten. Nur eine Bedeutung hatte er für mich noch nicht. Ich ging in die Kirche und auch zum Hauskreis. Und Jesus gewann über die Jahre mehr Bedeutung in meinem Leben. Nach einigen Rückfällen mit der Droge Christel überwand ich schließlich meine eigene Drogenabhängigkeit. Nur den Alkohol war ich noch verfallen. Schließlich nahm Gott die Fäden in die Hand und schickte mich in den Magdalenenhof, eine christliche Einrichtung, wo Menschen geholfen wird, weg vom Alkohol zu kommen. Nun bin ich über ein Jahr weg vom Alkohol und über zwei Jahre weg von Drogen. Jesus hat mehr Bedeutung in meinem Leben wie je zuvor und hilft mir, fernzubleiben von meinen Süchten. Er hilft mir, meine Gebrechen zu heilen. Meine Psychose wird besser und vergibt mir meine Schuld. Ja, ich kann dankbar sein, dankbar raus zu sein aus dem Strudel des Verderbens und sogar in Zukunft ein Segen zu sein für andere. Danke, lieber Vater, danke, Herr Jesus, dass ihr mich aus dem Verderbensstrudel befreit habt. Amen.
Not, Lehre, Beten, heißt es. Aber auch Dankbarkeit teilt sich mit, braucht einen Adressaten. Nun habt ihr vorhin die Geschichte meines großen Sohnes gehört, Ich möchte euch das Ganze nochmal aus meiner Perspektive erzählen. In meiner Jugend war ich sehr gläubig und gehörte zu einer jungen Gemeinde hier in Pölzig und war bei allen Aktivitäten dabei. 1984 habe ich geheiratet und 85 und 87 kamen auch gleich die Kinder. Auf einmal hatte ich nicht mehr so viel Zeit und sollte zudem nicht mehr zur jungen Gemeinde gehören, sondern zum Frauenkreis. Ich fühlte mich dort nicht wohl, da die Frauen einfach nicht meine Altersgruppe waren. Plötzlich war ich steinalt geworden. So kam es, dass ich mich vom Gemeindeleben zurückzog und irgendwann gar nicht mehr in den Gottesdienst ging. Ich habe deswegen meinen Glauben nicht verloren, aber Gott war in die Ferne gerückt. Die Wende kam, wir bekamen unsere Firma zurück und hatten damit ganz viel Arbeit, oft bis spät abends. Unsere Kinder waren dem Selbstlauf überlassen. Als Thomas in die Lehre ging, traf er sich oft abends mit Freunden in einer unserer Garagen. Ich wollte die Kids damals nicht im Haus haben, weil sie alle rauchten. Was wir anfangs nicht mitbekamen, war, dass sie in der Garage kifften. Erst als die Polizei das erste Mal auftauchte, wachten wir auf. Sie meinten, wir hätten es doch riechen müssen. Ich hatte keine Ahnung, wie Kiffe riecht. Heute riech ich jemanden, der kifft 3 Meilen gegen den Wind. Leider bekamen wir unser großes Kind nicht mehr in den Griff. Er verschwand abends mit dem Motorrad und kam nicht wieder bis spät in die Nacht und musste doch früh zur Arbeit. Ich habe in der Nacht auf ihn gewartet und Gott angefleht, uns doch zu helfen. Aber es wurde immer schlimmer. Er wurde verhaftet und saß ein halbes Jahr in U-Haft wegen Drogenhandels, kam dann auf Bewährung wieder frei. 2 Mal ließen wir ihn zwangseinweisen in die Psychiatrie, weil er vollkommen daneben war, was jedes Mal mit großem bürokratischem Aufwand verbunden war. Ich hatte die Hoffnung jedes Mal, dass er es jetzt begriffen hat, dass es so nicht weitergehen kann. Aber es ging immer von vorne wieder los. Es wurde so schlimm, dass nahe Verwandte mir sagten, naja, der Junge ist verloren, der wird nicht mehr lange leben. Das traf mich ganz sehr. Ich habe Gott so angefleht in dieser Zeit und er war mein einziger Trost und mein einziger Halt und doch schien sich nichts zu ändern. Eines Abends in dieser Zeit traf ich auf dem Schulhof die Katrin Topf, eine ehemalige Schulkameradin. Sie erzählte mir vom Chor und lud mich ein, doch mal mitzukommen. Ich ließ mich überreden und so kam ich zurück in die Gemeinde. Anfangs ging ich nur zu den Gottesdiensten, wenn wir sangen. Doch unser Herr Jesus hat mich zurückgerufen in seine Gemeinde. Und heute frage ich mich oft, wie ich die ganze Zeit ohne ihn auskommen konnte. Und hier laufen nun die Fäden zusammen. Mein Sohn bat mich plötzlich eines Abends um Hilfe und ich schaffte ihn zum 3. Mal ins Krankenhaus. Er kam in Strümpfen bei strömendem Regen von drüben aus seiner Wohnung und bat um Hilfe. Mein Mann schlief schon und ich hatte auch keine Zeit, ihn noch zu wecken. Ich sagte, komm, wir fahren ins Krankenhaus. Okay, sagte er. Und dann sagte ich, wir müssen ja noch deine Schuhe holen. Da sagte er, na, dann fahren wir morgen. Okay, habe ich gesagt, warte, ich finde schon ein paar Schuhe. Und verpasste ihm Badelatschen meines Mannes, die ihm viel zu klein waren. Dann fuhren wir los. Am Kleinpörtner Weg fiel mir ein, dass wir ja die Krankenkassenkarte benötigten und drehte wieder um. Vor seinem Haus fragte ich ihn, wo die Karte ist. Er sagte, ach, da fahren wir morgen und wollte aussteigen. Ich sagte, egal, da fahren wir ohne die Karte und fuhr wieder los. Im Krankenhaus ging wieder erwarten alles gut und er wurde problemlos aufgenommen. Danach war er zur Therapie im Norden. Aber als wir ihn besuchten, fehlte mir in diesem Haus die Anwesenheit unseres Herrn. Er brach die Therapie auch nach einem halben Jahr ab und wir lebten wieder in Angst, da er jetzt anfing zu trinken. Wir nahmen ihn dann wieder zu Hause auf, obwohl der Betreuer und auch andere uns davon abrieten. Wie auch immer es gegangen ist, er fand zum Glauben und ist jetzt seit über 2 Jahren drogenfrei und meine beiden Söhne trinken nicht mal mehr Alkohol seit über einem Jahr. Das hätte ich mir vor 5 Jahren niemals träumen lassen. Doch Gott hat mein Gebet erhört und dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Es ist noch nicht wieder alles in Ordnung. Man muss bei Gott auch Geduld haben. Es geht nicht alles von jetzt auf gleich. Ich meine damit, es ist noch ein langer Weg. Psychisch gibt es immer noch Probleme. Er muss vielleicht sein Leben lang Tabletten einnehmen. Meine Söhne rauchen auch noch. Und meine Schokolade zu essen konnte ich ihn auch noch nicht abgewöhnen. Aber es geht aufwärts. Und das alles verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Ohne ihn sind wir nichts. Das ist mir klar geworden. Auf unserem Haus liegt wieder Segen. Deswegen wird Gutes und Barmherzigkeit uns folgen unser Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
Liebe Gemeinde, ich darf heute den Wochenspruch vorstellen. Dieser steht im 2. Brief des Paulus an Timotheus im 1. Kapitel im Vers 10b. Jesus Christus hat im Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Ja, also Sven fand es irgendwie amüsant oder interessant zu wissen, was ein Arzt dazu sagen würde. Jetzt habe ich ja einen Bereich der Medizin gewählt, in dem ich nicht tagtäglich mit dem Tod von Menschen konfrontiert werde, wie das zum Beispiel bei Notärzten oder Chirurgen oder Internisten im Krankenhaus der Fall ist. Im Medizinstudium wird schon vermittelt, dass es das Ziel ist, dass Menschen nicht sterben sollen. Und auf diesem Gebiet ist ja auch einiges erreicht worden. Je älter man aber wird, umso mehr Erfahrungen und Begegnungen macht man mit dem Sterben und dem Tod von Menschen und man stellt auch andere Fragen dazu als vielleicht Kinder oder Jugendliche. Hat der Tod also Macht über uns? In erster Instanz schon, denn alle Menschen müssen sterben. Aber ich glaube dennoch, dass Jesus dem Tod die Macht genommen hat. Eine persönliche Erfahrung, die mich darin bestärkt und berührt hat, war der Tod meiner Großmutter mütterlicherseits. Sie war eine Frau, die unerschütterlich im Glauben stand, obwohl sie kein leichtes Leben hatte. Zu uns Kindern war sie immer sehr gütig und liebevoll und sie hatte immer ein sehr lebhaftes Mienenspiel, sodass man ihre Gedanken an ihrem Gesicht ablesen konnte. Warum sage ich das? Als wir uns damals am offenen Sarg verabschiedet hatten, hatte ich vorher ziemlich gemischte Gefühle und erlebte dann eine Überraschung. Meine Oma bzw. das, was sie ausgemacht hatte, war nicht mehr da. Da lag nur eine leere Hülle, aus der man die Luft rausgelassen hatte. Ich wusste in jedem Moment ganz sicher, dass sie jetzt bei Jesus war. Ihre Seele war in dem unvergänglichen Land, das wir uns als Paradies vorstellen, angekommen. Die schönste Beschreibung dieses Paradieses, also der neuen Welt, habe ich bei C.S. Lewis gelesen, dessen Werke von einer tiefen christlichen Überzeugung geprägt sind. Im letzten Band der Chroniken von Narnia beschreibt er den Untergang dieser Welt und ihrer Geschöpfe und wie es danach sein könnte. Der Löwe Aslan ist dabei die Symbolfigur für Jesus. Diese Beschreibung der neuen Welt möchte ich kurz vorlesen. Viele Geschöpfe trotteten gemächlich denselben Weg, aber dieses grüne Land war weit und es gab kein Gedränge. Die Luft war morgenfrisch. Sie hielten wiederholt an, um sich umzusehen, weil es so schön war, aber auch, weil es da etwas gab, was sie nicht verstanden. Peter, fragte Lucy, wo sind wir? Was meinst du? Ich weiß nicht, erwiderte Peter. Das Land erinnert mich an etwas, aber ich kann es nicht beim Namen nennen. Könnte es irgendwo sein, wo wir Ferien machten, als wir klein waren? Es müssen fröhliche Ferien gewesen sein, sagte Eustachius. Ich wette, es gibt kein Land wie dieses Land in unserer irdischen Welt. Seht ihr die Farben? Es gibt in unserer Welt kein Blau wie dieses Blau auf jenen Bergen dort. Ist das denn nicht Aslans Land? Fragte Tirian. Jedenfalls sieht es nicht aus wie Aslans Land auf dem Gipfel des Gebirges jenseits des östlichen Endes von Narnia, meinte Jill. Da bin ich nämlich gewesen. Wenn ihr mich fragt, erklärte Edmund, so sind wir irgendwo in Narnia. Schaut auf die Berge vor uns und auf die großen Eisberge jenseits davon. Sie sehen alle aus wie die Berge von Narnia. Ich meine wie die Berge oben über dem Wasserfall beim Laternendickicht. Ja, so ist es, sagte Peter. Diese Berge hier sind nur etwas größer. Ich glaube nicht, dass diese Berge genauso sind wie die Berge in Narnia, sagte Lucy. Aber seht dort. Sie zeigte südwärts zu ihrer Linken und alle standen still und wandten sich um. Diese Hügel, fragte Lucy, die schönen bewaldeten und dahinter die blauen, gleichen sie nicht den südlichen Grenzen von Narnia? Ganz genau, rief Edmund nach einem Augenblick. Wirklich, sie sind ganz gleich. Aber sie sind nicht gleich, sagte Lucy, sie sind anders. Sie sind farbiger und sehen weiter entfernt aus, als ich sie in Erinnerung habe. Sie sind mehr, ja, ich weiß nicht. Mehr als das Wirkliche, sagte Lord Didgery sanft. Narnia ist nicht tot, das hier ist Narnia. Aber wie kann das sein, fragte Peter. Aslan sagte uns doch, wir Älteren kehrten niemals mehr nach Narnia zurück, und doch sollen wir dort sein. Ja, wir haben doch gesehen, wie Narnia zerstört und die Sonne ausgelöscht wurde. Alles hier ist auch so anders, stellte Lucy fest. Ja, aber Aslan sagte, du könntest niemand nach Narnia zurückkehren. Als Aslan sagte, du könntest nie mehr zurückkehren, meinte er, dass Narnia das in deiner Vorstellung lebte. Aber das war nicht das richtige Narnia. Das hatte einen Anfang und ein Ende. Es war nur ein Schatten oder ein Abklatsch des wirklichen Narnia, das immer hier gewesen ist und sein wird. Genauso wie unsere eigene Welt, unser Land und alles Übrige nur ein Schatten ist oder ein Abklatsch von etwas in Aslans wirklicher Welt. Natürlich ist es anders, ebenso verschieden wie ein wirkliches Ding von einem Schatten, so verschieden wie wirkliches Leben sich von einem Traum unterscheidet. Das Einhorn fasste zusammen, was jeder fühlte. Nun bin ich doch noch nach Hause gekommen, das ist meine wahre Heimat, hierher gehöre ich. Nach diesem Land habe ich mich mein ganzes Leben lang gesehnt. Aber das wusste ich bis jetzt nicht. Warum liebten wir das alte Narnia? Weil es manchmal ein bisschen wie dieses Land hier aussah. Ich glaube, dass auch wir, die wir an Jesus glauben, in so ein unvergängliches Land kommen werden, das wir letztendlich als unsere Heimat erkennen und in dem der Tod keine Macht mehr über uns hat. Ein Land, wo es keinen Schmerz mehr gibt, kein Leid und keine Krankheit. Gott wird bei uns wohnen und wir werden sein Volk sein. Wir werden aus dem Leben gehen, um in der Gegenwart Gottes leben zu dürfen. Das glaube ich. Amen.